Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Julia Lai und ich begrüße Sie herzlich zu einer guten halben Stunde, in der wir uns mit religiösen Städten im Umbruch beschäftigen. Mit denen, die nicht mehr gebraucht werden, denen, die anders gebraucht werden und denen, die dringend gebraucht werden, die es aber noch nicht gibt. Nehmen wir zum Beispiel mal die katholische Kirche. Die soll der größte private Grundbesitzer in Deutschland sein. Aber die katholische Kirche und übrigens auch die protestantische hat ein Problem. Ihre Mitgliederzahlen sinken und damit auch die Einnahmen. Insbesondere Gebäude, die wenig genutzt werden, stehen deshalb auf dem Prüfstand. Sie werden teils verkauft, teils abgerissen. Außer es findet sich doch noch ein kreativer Weg, damit etwas Sinnvolles zu machen. Und womöglich sogar ein wenig Geld zu verdienen. Von einem Pastor, dem das besonders gut gelingt, hören wir in etwa einer halben Stunde mehr. Viele religiöse Stätten erfüllen ja irgendwann einen Zweck, der ursprünglich nicht vorgesehen war. Kirchtürme zum Beispiel. Die sind über die Jahrhunderte zu einer praktischen Behausung für Turmfalken, Eulen und andere Vögel geworden, die gerne hoch und luftig leben. In den 1970er Jahren aber begannen dann viele Gemeinden damit, die Öffnungen in den Türmen zu vergittern. Für viele Greifvögel wurde das zu einem echten Problem. Sie finden nämlich auch kaum noch natürliche Nistplätze. Der Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, initiierte deshalb vor 15 Jahren das Projekt Lebensraum Kirchturm. Dieter Wulff ist in einige dieser Kirchtürme geklettert.
Wir stehen vor der Distelrater Kapelle am Stadtrand der rheinischen Stadt Düren. Den offiziellen Namen aber benutzt eigentlich niemand. Jeder kennt sie im rheinischen Dialekt eigentlich nur als Ulledömsche, Eulendömchen, denn die habe es eben hier schon immer gegeben, meint Heinz Schäfer, der die Kirche seit über 40 Jahren als Küster betreut.
Ich kenne das ja nicht anders. Die Eulen waren auch im Schiff drin. Schleiereulen, Käuzchen, alles war hier drin.
Heute hat Heinz Schäfer sich an der Kirche mit Heinz Bergrath verabredet, der sich hier in der Region für den Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, um Eulen kümmert. Denn natürliche Nistplätze, die früher von Eulen genutzt wurden, meint Heinz Bergrath, gäbe es kaum noch.
Früher gab es ja noch genügend alte Bäume mit Hohlräumen, mit Astlöchern. Früher haben die Eulen darin gebrütet, aber heute wird ja alles abgeholzt. Man sieht ja nirgendwo mehr einen riesengroßen Baum, wo Löcher drin sind. Das wird ja alles weggemacht. Deshalb ist die Eule ja dem Menschen gefolgt in den Stallungen. Und die Kirchtürme sind natürlich entsprechend optimal für diese Tiere, weil die hoch gelegen sind.
Dass Eulen oder andere Vögel einfach im Kirchturm nisten, wie es jahrhundertelang zum Beispiel hier im Ölledömsche für Mensch und Tier ganz normal war, gibt es heute fast nirgendwo mehr, erklärt mir Heinz Bergrath.
Früher war das einfach nur, die Schallöcher der Kirchturm waren ja alle offen. Heute sind die ja zu 99% mit Draht vergittert, dass die Tauben nicht rein können. Und was heutzutage das Problem darstellt für die anderen Tiere, die man gerne ansiedeln möchte.
Deshalb ist man dazu übergegangen, spezielle Kästen anzubringen, die den Tieren das Nisten erlauben. Über 100 solcher Brutkästen betreut Heinz Bergrath in der Region in unterschiedlichsten Gebäuden. Etwa 30 davon hat er auf Kirchtürmen platziert. Jahrzehntelang war er bei der Berufsfeuerwehr in Köln. Jetzt als Rentner hat er sich dem Eulenschutz verschrieben.
Rein in die Gruppenstube.
Über Treppen geht es nach oben und das Dach der Kirche. Je näher wir an den Brutkasten kommen, umso leiser müssen wir sein, um die Tiere nicht zu erschrecken.
Wir sind jetzt hier oben im Kirchenschiff über den Gewölben. Und hier habe ich den Schleierunkasten installiert, wo wir gerade vorstehen. Und der ist auch belegt mit der Schleiereule.
2007 begann der NABU bundesweit mit der Aktion Lebensraum Kirchturm. Damals eigentlich erstmal zur Unterstützung des Turmfalken, der von den Umweltschützern damals zum Vogel des Jahres gekürt worden war. Die Aktion war ursprünglich nur für ein Jahr konzipiert, erinnert sich Marc Süßer, der Vogelexperte des NABU.
Und dann war das aber so, dass das so gut angenommen wurde bei den Gruppen, die auch so begeistert mitgemacht haben, dass dann vor Ort das einfach weiterlief, also die Gruppen weiterhin Kirchengemeinden angesprochen haben. Und da auch weiterhin dann Nachfrage nach diesen Plaketten war, mit denen die Kirchengemeinden, die dann mitgemacht haben, auch ausgezeichnet werden konnten, sodass es einfach, ich sag mal so, im Untergrund die Aktion weiterlief und dann auch weiterhin von der Bundesgeschäftsstelle dann begleitet wurde mit Materialien und auch mit diesen Plaketten.
Die Tierschützer klapperten die Kirchgemeinden ab und ihr Anliegen sprach sich herum. Mittlerweile sind dadurch nicht nur Turmfalken in Kirchtürmen eingezogen, sondern auch Schleiereulen, Dohlen und Fledermäuse.
Also seit Start der Aktion 2007 sind rund 1150 Kirchen mit unserer Plakette ausgezeichnet worden.
Was sich im ersten Moment nach viel anhört, relativiert sich aber bei genauerem Hinsehen. Niemand, weder die Kirchen noch das Statistische Bundesamt, können sagen, wie viele Kirchtürme es in Deutschland gibt. Schätzungen zufolge dürften es zwischen 40 und 45.000 sein. Die aktuelle Zahl der Gemeinden, die ihre Kirchen den bedrohten Arten öffnen, liegt damit im kleineren einstelligen Prozentbereich.
Die Vögel loben Gott immer dadurch ihren Gesang und sie werden in der Bibel an anderen Stellen den Menschen zum Vorbild gemacht mit ihrem schönen Gesang, mit ihrem eleganten Flug, mit ihrem Nestbau, mit ihrer Versorgung der Jungen. In vielerlei Art werden sie als Beispiele für unser Leben gewertet.
Meint Anneliese Hergenröther, bis letztes Jahr Pfarrerin der Kirche Finkenkrug in der brandenburgischen Gemeinde Falkensee am Rande von Berlin. 2015 wurde ihre Kirche als Lebensraum für Turmfalken ausgezeichnet. Für den Gottesdienst, den die Gemeinde aus diesem Anlass feierte, hatte sie extra nochmal nach entsprechenden Bibelstellen gesucht.
Und da steht doch im Psalm 84, wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Und dann kommt: Der Vogel hat, ich füge ein, auch ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen.
Hier in der Kirche sind Dohlen und Turmfalken zu Hause. Um mir sie anzusehen, bin ich mit Jörg Romanski verabredet. Im Hauptberuf ist er der Umweltbeauftragte der TU Berlin und auch hier in der Gemeinde ist er für Umweltthemen zuständig. Auf dem Weg in den Turm kommen wir an der Orgel vorbei. Ehrenamtlich spiele er hier manchmal auch, meint Jörg Romanski, setzt sich ans Instrument und spielt ein passendes Stück. Geh aus, mein Herz, und suche Freud, ein geistliches Sommerlied von Paul Gerhardt aus dem 17. Jahrhundert. Text heißt es:
Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein fliegt aus seiner Kluft und macht sich in die Wälder. Die hochbegabte Nachtigall ergötzt und füllt mit ihrem Schall Berg, Hügel, Tal und Felder.
Nochmal zurück ins rheinische Düren. Neben dem Uledömsche, das den Eulenschutz bietet, steht auf dem Flachdach der mit 50 Metern höchsten Kirche der Stadt St. Anna auch ein Nistkasten für Turmfalken. Hans Otto von Dannwitz, der Pfarrer der katholischen Gemeinde, führt mich bis ganz nach oben. Das hier sei eben nicht nur praktischer Tierschutz, erklärt er und beruft sich dann mit Blick auf die Stadt, auf seinen obersten Dienstherrn.
Wenn wir zum Beispiel im Moment einen Papst haben, der in der Enzyklika Laudato Si ganz ausdrücklich für den Erhalt der Schöpfung eintritt, der sagt, wir sind ein gemeinsames Haus und da sollen alle Geschöpfe drin Platz haben. Das wird dann natürlich in wunderbarer Weise hier konkret, wenn wir das Haus Gottes für diese Geschöpfe Gottes zur Verfügung stellen.
Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, auch etwas für Greifvögel in Ihrer Nähe zu tun, dann googeln Sie am besten einfach mal Lebensraum Kirchturm. Auf der NABU-Seite finden sich nämlich jede Menge praktische Tipps und Materialien. Religiöse Stätten. Im Christentum sind das in erster Linie Kirchen oder Klöster. Aber auch Altersheime, Krankenhäuser oder zum Beispiel Sozialbauten sind oft im Kontext von Religionsgemeinschaften entstanden. Und gerade wenn sie einem sozialen Zweck dienen, wurden sie häufig als sogenannte Stiftungen gegründet. Auch die wahrscheinlich älteste Sozialsiedlung der Welt, die in Augsburg steht, ist eine solche Stiftung. Peter Kaiser war dort und anderswo, um herauszufinden, welche Rolle kirchliche Stiftungen heute noch spielen.
Im Augenblick ist in St. Ludwig die Sanierung der Kirche wichtig. Das heißt, wir geben einen großen Teil zur Sanierung dazu.
Der evangelische Pfarrer Hasler aus Neuzelle hat sich wieder eine Stiftung gewünscht, die sich um diese Klosteranlage kümmert.
Jakob Fugger hat seine Nachfolge verpflichtet, bei Gott alles dafür zu tun, dass seine Stiftungen weiterleben.
Im kirchlichen Sinn ist ein Stift eine Institution, die, Zitat aus dem Duden, größere finanzielle Mittel zur Gründung oder Förderung von etwas zur Verfügung stellt. Beispiel ein Kloster oder ein Krankenhaus. Etymologisch betrachtet bedeutet das althochdeutsche Wort Stift Stachel oder Dorn. Und das kommt vielleicht nicht von ungefähr, denn ein Stift, im Mittelalter meist ein Kloster, stemmte sich nicht selten gegen den Lauf der Welt um die Klostermauern herum. Stiftsgründer waren meist Kaiser, Könige, adlige Familien oder reiche Bürger, wie zum Beispiel im 16. Jahrhundert Jakob Fugger, der Reiche genannt wurde.
Das ist sicher nicht die Rettung der Welt. Unser Stifter wollte nicht die Welt retten, aber er wollte in Augsburg ein bisschen was besser machen als wir außenrum.
Sagt Wolf Dietrich, Graf von Hund, Administrator der Stiftung Fuggerei in Augsburg. Die Fuggerei, im Jahr 1521 gegründet, ist sowohl eine der ältesten Stiftungen weltweit als auch die älteste Sozialsiedlung ihrer Art. Heute wie damals ist sie aktiv.
Wir beschäftigen uns mit bedürftigen Augsburgern, für die stellen wir ein Dach über dem Kopf und versuchen, dass die hier nicht nur wohnen, sondern dass sie ein selbstbestimmtes Leben in Würde führen können.
Forscher der Harvard University haben ermittelt, dass es in 39 Ländern der Welt 260.000 Stiftungen gibt. Im Global Philanthropy Report geben die Forscher an, dass fast 3/4 der Stiftungen nicht älter als 25 Jahre sind. In Deutschland sind mehr als 20.000 wohltätige Stiftungen aktiv, so viel wie in keinem anderen Land weltweit. Eine dieser Stiftungen ist die der 1995 gestorbenen Elisabeth Jenke in Berlin-Wilmersdorf. Gerade wird das Dach der nahen St. Ludwig-Kirche mit Geldern der Elisabeth-Jenke-Stiftung repariert. Doch das ist nur eine der Aufgaben. Der Vorsitzende des Stiftungsvorstands, Hans-Georg Bräutigam.
Es geht um die Förderung des Gemeindelebens der Kirchengemeinde, und zwar auf dem Gebiet der derzeitigen Kirchengemeinde St. Ludwig. Es geht um die sozialen, kirchlichen Bildungseinrichtungen im Gemeindegebiet, Kindergarten, Schule, Hort, Jugendarbeit, Senioren- und Krankenarbeit, zur Durchführung von Veranstaltungen, Erhaltung und der Pfarrkirche St. Ludwig.
Der tiefere Hintergrund des Stiftens ist Wohltätigkeit im Sinne der Mitmenschlichkeit der Nächstenliebe. Dabei ist eine Stiftung in ihrem Wesen grundsätzlich anders als eine Schenkung, sagt Hans-Georg Bräutigam.
Eine Schenkung besteht ja darin, dass man die Schenkung verbraucht. Die Stiftung ist keine Verbrauchsstiftung. Die Stiftung besteht aus einem Grundkapital, und nach dem Stiftungsrecht dürfen Sie das Kapital ja nicht verbrauchen, sondern das liegt fest. Wir leben nur von den Erträgnissen dieses Kapitals, von den Dividenden.
Wie Sozialstiftungen wirken bzw. wie sie das Zusammenleben der Menschen ganz direkt beeinflussen, erklärt Hans-Georg Bräutigam anhand eines Beispiels.
Wenn Jugendreisen oder Kinderreisen gemacht werden, wird es immer Fälle geben, wo vielleicht manche Eltern ihre Kinder nicht mitschicken können, weil die finanzielle Lage nicht so ist. Und dann kann die Stiftung selbstverständlich einspringen und sagen, ohne dass das Gefühl vermittelt wird, du bist ein armes Menschlein, sondern das steht eben zur Verfügung. Damit können wir es allen ermöglichen, an solchen Dingen teilzunehmen.
Wir führen die Arbeit fort. Wir wollen, dass die Menschen durch Informationen auch den Blick schärfen, dass sie sehen, was der Kern auch dieses Ortes ist, dass es eben ein Kloster ist, dass dieses geistliche Leben hier im Mittelpunkt steht, dass alle Herrlichkeit in der Barockkirche, in beiden Barockkirchen für den christlichen Glauben gemacht worden ist und dass die Menschen für den Glauben gewonnen werden sollten.
Stift Neuzelle ist womöglich das baulich attraktivste Beispiel einer Stiftung. 1996 gegründet, geht es sowohl um die Wiederherstellung des bis 1817 aktiven Zisterzienserklosters als christlich-religiösem Ort, als auch um die Reaktivierung des Barockgartens. Dazu, sagt Norbert Karnowski, Verwaltungsvorstand der Stiftung Neuzelle, steht einiges an Erträgen aus alten Liegenschaften des Klosters zur Verfügung.
Man hat eine Liste erstellt mit 9000 Hektar Waldfläche, ehemals Klosterwald des Zisterzienserklosters, mit 1800 Hektar landwirtschaftlichen Flächen und weiteren Flächen. Daraus können wir unseren Verwaltungshaushalt, den Kulturbetrieb und die Pflege des Barockgartens und das Betreiben von zwei Museen finanzieren.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, notierte einst Erich Kästner. Darin liegt nicht nur der aktive Aspekt der Nächstenliebe, sondern auch etwas in die Zukunft Weisendes. Stiften im Sinne von ausgeübter Wohltätigkeit fördert den sozialen Zusammenhalt nicht nur in kirchlichen Gemeinden, damals wie heute. Für Elisabeth Jenke war ihre tiefe Religiosität der Stiftungsimpuls.
Ich denke, man muss eine innere Einstellung haben dazu, wenn man etwas in eine kirchliche Stiftung hineingeben will. Aber ich denke, es geht vornehmlich darum, etwas für die Gemeinde zu tun, für den sozialen Zusammenhalt, für das Zusammenleben in der Gemeinde, aber auch eventuell die Kirche zu schmücken, Gottesdienste zu ermöglichen. Das alles ist ein großes Spektrum.
Interessant übrigens, dass der Ausdruck Stiften gehen ja genau das Gegenteil von dem bedeutet, was wir mit dem religiösen Stiften verbinden. Nämlich sich aus der Verantwortung ziehen, sich davon machen. Woher diese Redewendung kommt, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Die großen christlichen Kirchen in Deutschland befinden sich im Umbruch. Seit Jahren schwinden die Mitglieder und damit fließt auch weniger Geld in die Kassen. In fast allen Bistümern und Landeskirchen wird deshalb inzwischen genau geprüft, welche Ausgaben wirklich sein müssen. Insbesondere wenig genutzte Gebäude stehen auf dem Prüfstand. Selbst Kirchen werden verkauft oder abgerissen. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, nämlich kreative Wege finden, um Geld einzunehmen und vielleicht damit sogar auch noch der örtlichen Gemeinde etwas Gutes tun. Diesen Weg geht die evangelisch-lutherische Gemeinde Schönwalde in Ostholstein. Brigitte Lienhoff hat sie besucht.
So, hier sind Handschuhe. Bedient euch bitte.
Große Aufregung im Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Schönwalde. 8 Viertklässler der örtlichen Grundschule besuchen in der Nachmittagsbetreuung einen Imkerkurs, angeleitet von Hobbyimkerin Claudia Kosfeld. Als alle mit weißem Anzug, Haube und Handschuhen geschützt sind, geht es raus zum Bienenstock im Pfarrgarten.
Schaut mal, hier tanzt die Biene. Seht ihr das?
Ja.
Die hat was Tolles gefunden.
Wenn die so wackeln mit dem Hinterleib,
die geben die Informationen weiter.
Die Kooperation zwischen Kirchengemeinde, Imkerverein und Schule geht bereits ins zweite Jahr. In ihr spiegelt sich das Selbstverständnis von Kirchenvorstand und Freundeskreis. Die Verantwortlichen fragen sich, wie können wir mit dem, was wir haben, die Dorfgemeinschaft unterstützen und stärken? Diese Haltung fordern inzwischen auch die großen Kirchen ein, besonders deren Wohlfahrtsverbände. Die Schlagworte dazu lauten Kirche im Quartier oder Gemeinwesenorientierung. Dafür erforderlich ist ein radikales Umdenken. Dazu fehlt aber letztlich vielen Kirchen und Gemeindeleitungen der Mut und oft auch die Fantasie.
Wir sind hier auf dem Pfarrhof Schönwalde mit einem historischen Gebäudebestand. Die Kirche, eine alte Pfarrscheune, ein ehemaliger Viehstall, der jetzt Gemeindehaus ist, sogar noch ein kleines Klohäuschen aus dem 19. Jahrhundert, das älteste Gebäude hier auf dem Gelände. Und jetzt ist da eine Büchertauschbörse drin, liebevoll restauriert und ist der Renner hier. Es sind täglich Leute, die hier kommen und sich begeistern für dieses kleine Projekt.
Das Kirchenamt hatte zunächst geraten, das Klohäuschen abzureißen, erzählt Pastor Arndt Heling. Zu teuer sei die Sanierung, auch die der alten Leichenhalle. Doch auch sie hat eine neue Bestimmung gefunden, ist nun Gedenkort für Opfer von Krieg und Gewalt. Der Pastor geht weiter zum redgedeckten ehemaligen Viehstall, heute ein Treffpunkt nicht nur für kirchliche Gruppen, sondern auch für den Frühstückstreff des Roten Kreuzes, eine Gymnastikgruppe oder Chöre.
Weil es hier im Dorf auch nicht so viel Platz gibt für kleine Gruppen. Jetzt sind wir gerade im Gespräch, einen Flüchtlingstreff für ukrainische Flüchtlinge hier einzurichten, vormittags auch mit Deutschkurs. Aber eben auch private Festgesellschaften, Hochzeiten werden hier ausgerichtet. Dafür nehmen wir dann auch kleine Gebühren, um die Reinigungskosten zumindest wieder reinzukriegen. Und das klappt auch annähernd.
Und trotzdem stellt sich die Frage, wie die Gemeinde den Erhalt der historischen Gebäude finanziert. Wie sie es sogar geschafft hat, ein kleines Haus für Mensch-Tier-Begegnung neu zu bauen. Denn wie viele andere Kirchengemeinden schrumpft auch Schönwalde. Das wiederum bedeutet für die 1900-Seelen-Gemeinde weniger Zuweisungen der Landeskirche.
Man muss einfach findig und kundig sein, welche Förderprogramme bei der Landesdenkmalpflege, bei den Aktivregionen im Natur- und Umweltschutz und so anzuzapfen sind. Natürlich mit vernünftigen und guten Vorschlägen. Und wenn man sich das gut überlegt, dann denke ich, ist das nicht so wahnsinnig schwer.
Meint der Pastor und spricht von jährlichen Fördermitteln im fünfstelligen Bereich. Was aber ist mit den laufenden Betriebskosten? Die übernehmen ja weder Denkmalpflege noch Stiftungen. Arndt Hehling räumt ein.
Natürlich müssen wir auf lange Sicht uns Gedanken machen. Da sind wir am Anfang.
Ideen gibt es schon. Ein Beispiel. Die Kinder der gemeindeeigenen Kita lieben den Kontakt zu den Schafen, Kaninchen und Hühnern auf dem Pfarrhof. Die tierpädagogische Arbeit will die Kirchengemeinde nun nicht mehr selbst improvisieren, sondern in professionelle Hände geben, um dann über das Kita-Werk und andere Nutzer kleine Einnahmen zu haben. Größere Einnahmen für die fällige Kirchenrenovierung konnte die Gemeinde durch den Einsatz eigener Ländereien erzielen. Insgesamt gehören ihr 60 Hektar Grün- und Ackerland.
Wir haben jetzt schon etliche Hektar als Ausgleichsflächen für Eingriffe in die Natur zur Verfügung gestellt, sogenannte Ökopunkte erworben, die man dann verkaufen kann.
Und Käuferin der Ökopunkte war die Deutsche Bahn. Das Unternehmen baut die Fehmarn-Belt-Querung und muss für notwendige Eingriffe in die Natur einen Ausgleich an anderer Stelle leisten. Für die renaturierten Flächen hat die Bahn 220.000 Euro gezahlt. Abzüglich der Kosten für die ökologische Aufwertung blieben der Gemeinde 120.000 Euro als Grundstock für die Kirchenrenovierung. Die größte Ökopunktefläche, eine wiedervernässte Senke unmittelbar am Pfarrhof, ist über einen Holzsteg für jedermann zugänglich. Katrin Roman, freie Biologin, die mit der Kirchengemeinde zusammenarbeitet, deutet vom Steg aus auf das Feuchtbiotop.
Man sieht ein ausgedehntes Röhricht mit vielen verschiedenen Pflanzenarten und in der Mitte sieht man so kleine Wassertümpel, an denen sich Amphibien und Wasservögel tummeln. Und hier sehen Sie zum Beispiel die Sumpfdotterblume, die gerade sehr schön blüht, verschiedene seltene Seckenarten und das ist ja so ein Dorado für Feuchtwiesenarten, die ansonsten bei uns selten geworden sind.
Die Kirchengemeinde Schönwalde hat also aus der Not eine Tugend gemacht. Einerseits hat sie einen Teil ihrer Ländereien genutzt, um an Geld für notwendige Renovierungsarbeiten zu kommen. Andererseits hat sie damit etwas für Natur- und Klimaschutz getan. Und dazu will sie künftig auch alle ihre Pächter verpflichten. Den Vertrag bekommt nur noch verlängert, wer mehr für Biodiversität, Grundwasser und Bodenschutz tut. Jens Rehse, Nebenerwerbslandwirt und einer der 7 Pächter, weiß, nicht alle seiner Berufskollegen finden das gut. Er selbst hält den Schritt der Gemeinde für richtig und hat schon angefangen, sich umzustellen.
Es ist so, dass wir zum Beispiel bei der Ungräserbekämpfung vermehrt auf mechanische Bekämpfung setzen. Also wir haben uns einen Striegel gekauft und wollen damit dann den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln schon mal zumindest in dem Bereich reduzieren. Wir wollen deutlich mehr für die Bodengesundheit tun. Der Anfang ist jetzt die 4. Fruchtfolge.
Als fair empfindet es Rehse, dass die Kirchengemeinde ihr Land ausdrücklich nicht nach dem Kriterium des höchsten Preises verpachtet. Denn bundesweit tobt der Kampf um Ackerflächen. Pachtpreise haben sich in den vergangenen Jahren verdoppelt, Kaufpreise sogar verdreifacht. Für Junglandwirte eine Katastrophe, sagt Jens Rehse. Von den 1000 Gemeinden in der evangelischen Nordkirche besitzen etwa 800 eigenes Land. Würden alle nach ökologischen und sozialen Kriterien verpachten, könnte das eine starke Signalwirkung haben. Das gilt auch bundesweit. In Kirchenhand sind etwa 500.000 Hektar Grün- und Ackerland. Eine Fläche so groß wie das Saarland, Berlin, Hamburg und Bremen zusammen. Zwar verpflichten sich immer mehr Bistümer und Landeskirchen, die Artenvielfalt, das Grundwasser und den Boden besser zu schützen, doch immer noch kommt aus vielen kirchlichen Finanzdezernaten der Druck, bei den Pachtverträgen vor allem auf hohe Einnahmen zu achten und weniger auf Ökologie. Noch einmal zurück zum Pfarrhof in den liturgischen Garten. Eine runde Anlage mit Blumen in den liturgischen Farben Rot, Violett, Weiß und Grün. In der Mitte ein Taufstein. Am Garten vorbei führt ein Kreuzweg rund um die Senke bis zur Kirche. Diese spirituellen Anregungen, die Fülle der Schöpfung und die Vielfalt der Arten erfreuen Besucher jeden Tag.
Ja, weil das wirklich Erholung ist. Das tut der Seele richtig gut.
Brigitte Lehnhoff hat sich angeschaut, wie sich mit unbrauchbar scheinenden Gebäuden doch noch Geld verdienen lässt. Während sich die Kirchen inzwischen gut überlegen müssen, was sie mit ihren vielen ungenutzten Immobilien machen, haben Muslime und Musliminnen oft das gegenteilige Problem. Sie finden keine Räume, in denen sie beten können. Das ist in ganz Deutschland so. In Ostdeutschland stellt sich das Problem aber nochmal verschärft. Denn hier leben erst seit der Fluchtbewegung 2015-2016 überhaupt nennenswerte Zahlen von Muslimen. Darüber, warum es in Brandenburg bis heute keine einzige repräsentative Moschee gibt, und warum das vor über 100 Jahren schon mal anders war, spreche ich jetzt mit Yunus Yaldız von der Fachstelle Islam im Land Brandenburg. Herr Yaldız, wie viele Muslime und Musliminnen leben denn heute eigentlich in Brandenburg?
Also im Land Brandenburg kennen wir eigentlich die genaue Anzahl der Muslime nicht, weil die Religionszugehörigkeit in Deutschland nicht über das Melderegister erfasst wird. Aber wir gehen davon aus, dass von ungefähr 40.000 Geflüchteten, die nach Brandenburg gekommen sind, von 2014 bis 2020, vielleicht auch bis 2022, so zwei Drittel etwa Muslime sind. Also man könnte sagen, grob 30.000 Muslime leben in Brandenburg.
Und wie sieht es dann mit den Räumlichkeiten aus? Was steht da zur Verfügung?
Im Moment haben wir eine Situation, dass es einige Gebetsräume gibt. Es gibt allerdings keine einzige Moschee in Brandenburg. Also das, was am nächsten an eine Art Moschee herankommt, ist der Gebetsraum in Potsdam, dessen Entstehung auch durch die Stadt unterstützt wurde. Aber im Moment haben wir Gebetsräume und wir haben in etwa, ich würde sagen, 10 bis 15 maximal Gebetsräume in ganz Brandenburg verteilt. Die sind gewachsen über Vereinsstrukturen und Unterstützung der Kommunen und Städte im Land Brandenburg.
Wie sieht denn heute muslimisches Leben aus in Brandenburg? Also was für Vereinigungen sind es? Woher kommen die Muslime, die dort leben? Und was für religiöse Aktivitäten finden vielleicht auch statt?
Die Hauptherkunftsländer der Geflüchteten in Brandenburg sind Syrien, Afghanistan, die Russische Föderation, dann noch Eritrea, Iran und der Irak. Es ist so, dass die meisten sunnitisch sind, also sozusagen der größten Richtung des Islams folgen prozentual. Und dass die Gebetsräume oder die Räume, die wir jetzt vor Ort haben, hauptsächlich sich damit beschäftigen, dass es ein Freitagsgebet gibt. Also dass man entweder einen Raum hat, den man die ganze Woche nutzen kann, oder dass man einen Raum hat, den man nur freitags nutzen kann, weil dort das Gemeinschaftsgebet für die Muslime stattfindet. Ja, so hat sich das etabliert, langsam. Also das ist natürlich nicht die wichtigste oder die höchste Priorität für die Geflüchteten im Land, dass sie sofort beten können, sondern es gibt natürlich da andere Dinge, die eher praktischer Natur sind. Und dann kam aber relativ schnell, dass man Gebetsraum möchte und dann später auch, dass man irgendwo Bestattung oder Gräberfelder haben möchte.
Sie haben ja im Vorgespräch schon erzählt, dass es vielen Musliminnen im Moment doch noch etwas schwerfällt, da wirklich Räumlichkeiten zu finden, gerade Räumlichkeiten, die vielleicht über so eine ja doch etwas provisorische Natur hinausgehen. Woran genau liegt es denn? Was sind die Faktoren, die da eine Rolle spielen?
Also der erste und größte Faktor, würde ich sagen, ist, dass der Islam als Religionsgemeinde oder als Religion nicht in Deutschland den Status hat, der Körperschaft des öffentlichen Rechts, so wie die Kirchen zum Beispiel. Das heißt, sie können sich nicht finanzieren über Steuern. Die Geflüchteten müssen sich so selbst finanzieren, was natürlich in deren Zustand und Status unglaublich schwierig ist. Das heißt, es wird eigentlich alles über Spenden generiert. Das ist dann aber schon sozusagen der zweite Schritt. Der erste ist erstmal Repräsentanten zu finden, dann natürlich auch diese ganzen unterschiedlichen Ethnien und Religionsgemeinschaften innerhalb des Islams irgendwie zu bündeln, sodass es nicht 5 unterschiedliche Gemeinden gibt. Und dann müssen sie auf die Stadt zugehen und dann muss die Stadt natürlich auch offen genug sein, zu helfen oder zu unterstützen, einen Raum zu finden. Am Anfang gab es auch sozusagen das Problem, in Brandenburg sind 80% der Bevölkerung oder der Einheimischen, könnte man vielleicht sagen, Atheisten, und ein Verständnis erstmal für religiöse Bedarfe gab es eigentlich nur oder zum größten Teil seitens der Kirche. Aber es gab natürlich auch in den Städten zum großen Teil Widerstand. Also so im Norden Brandenburgs, im Süden und auch im Osten, wo die AfD eine unglaublich hohe Prozentzahl bekommen hat an Wählerstimmen, also über 20% zum Teil, haben die Lokalpolitiker oder die Kommunen auch natürlich Angst gehabt, dass wenn in der Presse auftaucht, es gibt eine Moschee, dass es die Neue Rechte oder die Anhänger dieser Partei auf den Plan ruft und dann die anfangen zu mobilisieren.
Sie haben jetzt schon so viele Faktoren angesprochen und ich würde die gleich gerne noch mal so ein bisschen mit Ihnen durchgehen. Was für Möglichkeiten haben denn da die Kommunen, vielleicht auch das Land Brandenburg jetzt in diesem konkreten Fall, sozusagen solche Bemühungen zu unterstützen? Wie genau sieht die Finanzierung da aus?
Also auf der einen Seite müssen sich natürlich die Gemeindemitglieder versuchen, selbst zu finanzieren durch Spenden. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Faktor. Also wenn in einer Stadt, in einer größeren Stadt, 200 bis 400 Muslime jeden Freitag zum Gebet kommen, kann oder sollte eine Spende eingesammelt werden. Natürlich im besten Fall über Mitgliederbeiträge. Und die zweite Möglichkeit ist, dass es im MWFK, im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur im Land Brandenburg, die haben jüdische Gemeinden unterstützt zum Beispiel in der Vergangenheit. Aber je mehr Muslime gekommen sind und je deutlicher wurde, dass die ihre Religion auch wirklich praktizieren tagtäglich und besonders am Freitag, desto klarer wurde, dass das Land irgendwie helfen muss oder mithelfen könnte, im Idealfall Mieten mitzufinanzieren oder Innenausstattung für diese Räume mitzufinanzieren, also zum Beispiel Teppiche oder Lampen. Und da hat sich das Land Brandenburg auch großzügig gezeigt und die Gemeinde muss dann einfach einen Antrag stellen sozusagen ans Ministerium und dann wird dem auch meistens, wenn das alles korrekt ist, stattgegeben.
Ich kann mir vorstellen, dass einige das ja auch kritisch sehen. Eigentlich ist es ja doch so, dass der Staat dieselbe Distanz sozusagen zu allen Religionsgemeinschaften halten sollte und keine entweder fördern oder benachteiligen sollte. Was ist das Argument aus Ihrer Sicht dafür, dass zum Beispiel das Land Brandenburg sich da einbringt, auch mit einer gewissen finanziellen Unterstützung?
Einerseits sozusagen ist es vom Grundgesetz gesichert, dass Religionsfreiheit besteht und dass der Staat sich auch positiv dafür einsetzen soll, dass einzelne Religionsgemeinschaften ihre Religion auch wirklich praktizieren können. Das heißt natürlich nicht, dass sie finanziell helfen müssen, aber dadurch, dass die Muslime keine Kirchensteuer einnehmen und auch sonst keine Finanzierung erhalten von staatlicher Seite und es in Brandenburg einfach überhaupt gar keine Strukturen gab, gab es einfach gar keine Möglichkeiten für die Muslime, sich selbst Räume zu schaffen, auch noch, wenn man ihren Status berücksichtigt als Geflüchtete. Und ich glaube, dass der Staat, dass wir alle, vor allem im Land Brandenburg, aber in ganz Ostdeutschland mithelfen sollten, diese Gemeinden zu unterstützen, weil ansonsten von außen Leute kommen, mit viel Geld eventuell und bestimmten Einstellungen, die dann gleich Prediger stellen und aus Erfahrung wissen wir, dass es meistens nicht die Leute sind, die wir in unserem demokratischen System haben wollen.
Die Erfahrung gibt es in Westdeutschland. Wir denken an DITIB zum Beispiel, den größten Moscheeverband hierzulande, wo es ja immer mal wieder die Fälle gab, dass zum Beispiel Imam vorgeworfen wurde, hier türkische Oppositionelle auszuspionieren in den Moscheen oder für den türkischen Krieg gegen die Kurden in Nordsyrien gebetet wurde und solche Fälle. Gab es denn solche Versuche, Bemühungen auch schon in Ostdeutschland, von denen Sie wissen? Und wenn ja, wie ist man damit umgegangen?
In Brandenburg selbst haben wir einen Fall gehabt, von einer muslimbrudernahen Organisation, die nannte sich SBS, Sächsische Begegnungsstätte, die hieß zwar so, aber war sozusagen einmal in Sachsen, aber dann auch in Brandenburg aktiv. Und der Verfassungsschutz von Sachsen hat dann sozusagen aufgedeckt, dass die Verbindungen des Vorstandsvorsitzenden zur Muslimbruderschaft direkt sind und dass er auch höchstwahrscheinlich Mittel von dort bekommt. Nachdem das publik wurde und die Stadt dann auch die Kooperation untersagt hatte, haben die sich auch zurückgezogen und jetzt sozusagen haben wir wieder ganz normale geflüchtete Menschen, die versuchen, sich irgendwie zu organisieren, ohne dass irgendwie Geld von außen fließt.
Sie haben jetzt auch noch ein anderes Thema von angesprochen, nämlich das Thema, dass es durchaus auch sehr viel Widerstand gibt gegen solche Bemühungen von Muslimen und Musliminnen, die hier angekommen sind, in den letzten Jahren Räumlichkeiten zu finden und ein Gemeindeleben zu etablieren. Wie gehen Sie da auch als sozusagen Beratungsstelle denn mit solchen Themen um? Kann es gelingen, das Umfeld besser mitzunehmen? Und wenn ja, wie? Wie kann man das erreichen?
Ja, ich denke, also zum Glück hatten wir in Brandenburg wirklich viele engagierte Menschen, die im Ehrenamt aktiv waren, aber auch in der Migrationssozialarbeit und auch an Schulen, die immer wieder versucht haben, Vorurteile aufzugreifen und zu dekonstruieren und zu zeigen, dass sozusagen das Bild, das existiert in vielen Köpfen, zu 99,99% nicht zutrifft, sondern dass das ganz normale Menschen sind, die vor Krieg und gerade auch vor dem Terrorismus geflohen sind. Aber natürlich gibt es auch Veranstaltungen, die organisiert werden in den einzelnen Kommunen oder kleineren Städten, wo man dann so kulturelle Festtage hat und die einzelnen Gemeinden sich vorstellen mit manchmal Essen, mit Musik, mit Tanz, sodass man sie auch kennenlernen kann, einfach ganz direkt.
Interessant ist ja, dass die Situation in Brandenburg, geprägt von dieser Skepsis, die Sie erwähnt haben, aber ja durchaus offensichtlich auch vielen positiven Bemühungen, ja nicht immer so sozusagen islamfern war, wie sie es heute ist. Denn tatsächlich stand die erste Moschee Deutschlands, die heute allerdings nicht mehr existiert, in Brandenburg. Und zwar im märkischen Wünsdorf, das ist etwa 40 bis 50 Kilometer südlich von Berlin, in einem Kriegsgefangenenlager während des Ersten Weltkrieges für muslimische Gefangene. Warum war damals das Kaiserreich so engagiert darin, die religiösen Bedürfnisse der kriegsgefangenen Muslime zu erfüllen hierzulande?
Es gab eine Institution, die nannte sich Nachrichtenstelle für den Orient, NFO abgekürzt. Und die wurde geschaffen von einem Herrn namens Baron Max von Oppenheim, der selbst Diplomat war und einige Jahre in Ägypten und in anderen Ländern verbracht hatte. Und die Idee dahinter war, dass er zusammen mit einigen Orientalisten eine Propagandamaschine entwirft, wo man muslimische Kriegsgefangene in Kriegsgefangenenlagern sammelt. Und das war dann Zossen und Wünsdorf, also das Halbmondlager und das Weinberglager hießen die. Und dort sie füttert mit Propaganda und ihnen erklärt, dass das Deutsche Kaiserreich ja der Verbündete ist vom Osmanischen Reich und dadurch auch eigentlich von allen Muslimen. Und die Kolonialherren der Muslime, also hauptsächlich Franzosen und Briten, aber auch das russische Zarenreich in Zentralasien, wo viele Muslime lebten, ihr Feind sei und eigentlich das Kaiserreich sozusagen ihr Verbündeter. Und die Idee war, dass man diese Muslime in den Kriegsgefangenenlagern dann dazu anstachelt oder umerzieht, dass sie gegen ihre ehemaligen Kolonialherren, die sie in den Krieg geschickt haben, wieder in den Kampf ziehen.
Und hat das damals funktioniert, diese Propaganda?
Nee, hat überhaupt nicht funktioniert. Also die Muslime, die hier in den Kriegsgefangenenlagern saßen, waren zum Teil natürlich überfordert damit, dass sie Kriegsgefangene waren und dass sie im kalten Deutschland oder im kalten Brandenburg saßen. Dann hatten sie natürlich kein großes Interesse, wieder zurück in den Krieg zu ziehen, sondern ihre Hauptmotivation, sich überhaupt wieder auf den Weg zu begeben, irgendwo anders hin, war natürlich nach Hause zu kommen. Und diese Kriegspropaganda war zum Teil viel zu akademisch. Also es gab eine Lagerzeitschrift, El Jihad hieß die, also der Name ist Programm sozusagen. Und dann gab es noch verschiedene andere Abhandlungen und die Kriegsgefangenen waren zum Teil Analphabeten oder hatten gar kein Interesse, diese Zeitschriften zu lesen. Und wie gesagt, aus diesen ganzen Gründen hat es dann eigentlich nicht funktioniert.
Also keine wirklich sozusagen starke Waffe im Kampf des Kaiserreiches damals. Ganz herzlichen Dank, Yunus Yaldız war das von der Fachstelle Islam im Land Brandenburg. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne, vielen Dank.
Religionen im Radio gibt es immer sonntags ab 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie noch mehr Themen aus Religion und Gesellschaft hören wollen, dann empfehle ich Ihnen Tag für Tag vom Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.